Das ist der Podcast vom International Dog Rescue Team. Der Tierschutz-Podcast über Themen rund um den Hund. Von und mit Astrid Dittmann und Karl Kleine-Benne.
So, herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge vom International Dog Rescue Team. Mein Name ist Karl.
Ich bin Astrid.
Das ist Astrid und wir reden heute über das Thema, der Tierschutzhund zieht ein, die ersten Wochen beginnen.
Genau, und zwar gehen wir davon aus, ihr habt euch den Hund ausgesucht, der Vertrag ist unterschrieben, die Vorkontrolle hat stattgefunden und wir gehen jetzt auch einfach mal davon aus, dass die Vorbereitungen getroffen sind. Ihr habt das Bett, Futter, Leine, Geschirr etc., darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Wichtig ist für uns, euch jetzt so einen kleinen Ablauf zu geben, so ein Grundgerüst, worauf ihr euch einstellen müsst in den ersten Tagen bis Wochen und vielleicht sogar Monate, was passieren könnte und wie ihr auf euren Hund eingehen sollt.
Wichtig dabei ist auf jeden Fall, ja, zu sagen, dass das kein Leitfaden ist und eine Zauberformel für jede Situation und jeden Hund. Wir reden hier aus eigenen Erfahrungen.
Genau. Dazu ist, jeder Hund ist anders. Man kann sich nicht hundertprozentig auf alles einstellen oder auf alles vorbereiten. Jeder braucht seine eigene Zeit, aber hier sind so mal die größten Stolpersteine abgedeckt, wo man jetzt vielleicht, wenn es der erste Tierschutzhund ist oder vielleicht sogar der allererste Hund überhaupt, euch ein bisschen an die Hand zu nehmen und euch darauf vorzubereiten, was passieren könnte und auf was ihr euch einstellen sollt.
Cool. Fangen wir an mit dem ersten wichtigen Thema. Das ist für uns persönlich die mentale Vorbereitung.
Genau. Das sollte quasi stattfinden, noch bevor der Hund da ist. Übt euch einfach mal ein bisschen in Ruhe, Gelassenheit und vor allem Geduld. Das ist ganz wichtig. Der Hund braucht Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Vor allem die noch nie in der Wohnung waren. Bei Tierschutzhunden weiß man ja oft nie, wo die herkommen. Sind die von der Straße? Haben die schon mal bei jemandem in der Wohnung gelebt? Oder sind es Hofhunde oder wie gesagt eben Straßenhunde? Das heißt, so Sachen wie Mülltonnen, Autos oder Treppen könnten für den, was für uns total normal ist, könnten für den komplett neu und unbekannt sein.
Genau. Und an dieser Stelle können wir gleich mit anfügen, Stichwort Treppe. Wir haben ein kleines YouTube-Video, wo das nennt sich Tierschutzaktion Ungarn Teil 1. Und da haben wir eine kleine Hündin aus
Ungarn.
Aus Ungarn quasi geholt, die dort unter, ja, nicht den besten Bedingungen gelebt hat, sage ich jetzt mal so. Und die ist halt hier in Berlin halt angekommen und hatte panische Angst vor Treppen, ne? Also es war halt ein Hund, der hat auf dem Grundstück halt irgendwie sein ganzes Leben verbracht, angekettet. Und dieser Hund war halt anderthalb Jahre alt und kannte keine Treppen und hatte panische Angst davor. Und es waren keine offenen Treppen, sondern es waren handelsübliche Treppenhaus-Treppen.
Die handelsüblichen, genau. Man kennt sie.
Genau. Ja, und demzufolge und sowas, so eine speziellen Dinge, spezielle Ängste, spezielle Angewohnheiten, spezielle Charaktereigenschaften kann man auch nicht unbedingt einplanen, beziehungsweise so eine Fehler, nenne ich es jetzt mal, die kann man jetzt nicht unbedingt bei der Erstbesichtigung raus.
Ja, das ist es halt, ne? Also in den Tierheimen, gute Tierheime oder Tierschutzorganisationen versuchen ja den Hund so gut wie möglich zu beschreiben, aber gewisse Sachen kannst du halt nicht testen. Oft wird getestet vor Ausreise oder wenn sie in die Vermittlung gehen, ob die mit Kindern klarkommen, ob die Probleme mit Katzen haben, aber man kann auch nicht das ganze Spektrum durchlaufen und gerade so Sachen wie Treppen kann man ja üben und kann man lernen, aber ja, das ist so Sachen, die sind für uns normal oder für die meisten Hunde normal, aber dass es so ein Schreck sein kann für einen Hund, der das gar nicht kennt, ist man sich manchmal gar nicht bewusst.
Aber ich glaube, das Phänomen hat man halt bei jeder Anschaffung von einem Hund. Da geht es nicht speziell um Tierschutzhunde, sondern ich glaube, da hast, also selbst wenn du dir von einem, so einem Dritthalter da irgendwie auf einem privaten Wege da dir deinen Hund irgendwie zulegst, da können dieselben Gefahren oder Risiken halt einfach aufkommen, ja.
Das stimmt. Gerade nur, wenn du einen guten Züchter hast zum Beispiel, also wenn er vom Züchter kommt, ein guter Züchter bereitet seinen Hund drauf vor. Ich meine, natürlich ja. kann der als Welpe noch keine Treppen laufen, sollte der auch nicht, weder hoch ja. noch runter. Erst ab einem bestimmten Alter, wenn der Körper stabil ist sozusagen. Aber stimmt, es ist nicht nur tierschutzspezifisch, aber da kann es halt häufiger genau. auftreten. Ja,
ja, kleiner Ausbruch.
Kleiner Exkurs, genau.
Kleiner Exkurs vom eigentlichen
kleiner
Thema.
Kleiner Verweis auf das Video, genau. Und also ganz wichtig ist einfach in den ersten Wochen und Monaten die eigene Neugier und Erwartung runterschrauben, nicht zu viel vom Hund erwarten. Der braucht seine Zeit, um anzukommen. Ja, das ist erstmal so die Vorbereitung, die im Kopf stattfindet und dann ist der Tag gekommen. Tag 1, der Hund zieht ein, ihr holt den Hund ab. Da ist es unterschiedlich. Es gibt manche Tierschutzorganisationen, die fahren die Heime an und setzen die Hunde da ab. Aber das ist nicht so oft der Fall. In der Regel gibt es so Sammelstellen. Da wird dann der Hund, also werden mehrere Hunde von einem bestimmten Tierheim nach Deutschland transportiert und dann holt man die dort ab. Und an dem Punkt hat der Hund einen stundenlangen Transport hinter sich. 5, 6, manchmal 14 Stunden, je nachdem, wo er herkommt. Und diese Fahrt ist unglaublich stressig.
Und oft gibt es eine Übergabe auf Rastplätzen, oder? Ist auch so, sieht man oftmals so bei so einer Tierschutzorganisation.
Ja, bin ich ehrlich gesagt kein Fan von, aber gibt es. Ich kann ja, also aus dem Nähkästchen, bei mir war das so, bei unseren beiden Hunden, Kevin und Pina, da war das ein Vereinssitz. Also die hatten eine Tierschutzorganisation, die hatten ihr Tierheim oder haben ihr Tierheim in Ungarn, aber in Deutschland sozusagen eine Zweigstelle nur für die Übergabe und das war halt komplett eingezäunt.
Würdest du, wenn du hörst, dass sich jemand zur Übergabe mit dir und seinem Transporter, seinem voll beladenen Transporter mit 10 Hunden mit dir sich auf dem Rastplatz treffen möchte und die Übergabe dort durchführen möchte, wäre das für dich der erste Anhaltspunkt, dass du sagst, es könnte vielleicht ein unseriöser Verein sein?
Ah, schwierig zu sagen. Es gibt bestimmt auch Gute, die das machen. Und an dem Punkt, also wäre vielleicht noch gut fürs letzte Thema gewesen, das mit einzubringen bei der Abfrage, ne? Wo findet die Übergabe statt?
Podcast Folge 2.
Genau. Wie erkenne ich eine gute Tierschutzorganisation?
Genau.
Genau. Nee, also ich würde es jetzt nicht prinzipiell ablehnen, aber ja, da kommt es wirklich drauf an, wie findet die Übergabe statt. Sind die gut vorbereitet? Bin ich gut vorbereitet? Also Rastplatz okay, aber unter folgenden Umständen. Ich übergebe dem Fahrer oder wer auch immer sich um die Hunde im Transporter kümmert, mein Sicherheitsgeschirr und die Leine. Der geht rein, macht die Tür zu, legt dem Hund komplett alles an, solange die Tür geschlossen ist. Und öffnet dann die Tür und übergibt mir dann den Hund gesichert. Ne? Also dass nicht hier, ich mache die Tür auf und ich fummel dann meine Leine, während die Tür offen ist, irgendwie an den Hund ran, sondern dass das wirklich alles gesichert stattfindet. Und dann übernehme ich den Hund, gehe noch ein paar Schritte zum Lösen und packe ihn dann in mein Auto, in die Box oder wo auch immer, wie ich ihn transportiere und mache erst dann im Auto die Leine ab oder lasse sie vielleicht sogar dran. Also es ist kein komplettes Ausschlusskriterium, aber sowas wie eine Sammelstelle, ein eingezäuntes Gebiet ist besser, finde ich, ja, auf jeden Fall, ja.
Verstehe.
Wäre nicht das erste Mal, dass man davon gehört hat, dass ein Hund direkt bei der Übergabe ausgebüxt ist und abgehauen oder vielleicht sogar überfahren wurde.
Muss man sich ja mal in die Lage reinversetzen. Das sind halt Hunde, die halt entweder haben sie wirklich schon traumatische Erlebnisse erfahren oder selbst wenn nicht, ist es halt einfach, selbst wenn der Hund keine traumatischen Erlebnisse erfahren hat, ist es halt einfach vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Straßenhund gewesen. Und
der ist komplett überfordert.
Ja. Also die sind halt in der Freiheit einfach groß geworden und sitzen jetzt auf einmal in einer dunklen Kiste, in einem klapprigen Transporter, der mit, weiß ich nicht, 80 km/h da über die Autobahn ballert.
Und dann geht die Tür auf und sie wittern ihre Chance. Bam!
Und dann ist Abmarsch, das Thema.
Richtig.
Und zwar ernst großes.
Ja. Nee, also wie gesagt, kein Ausschlusskriterium, aber besser wäre woanders. Genau. Dann stundenlanger Transport. Der Körper produziert sehr viel Stress. Also diese Fahrt ist sehr stressig und es dauert mehrere Tage, bis diese ganzen Stresshormone vom Körper komplett abgebaut wurden. Ich weiß, es sagt sich so einfach, aber man sollte deswegen in den ersten Tagen nach der Fahrt wirklich so gut wie es geht Stress vermeiden für den Hund. Wie gesagt, so gut wie es geht. Komplett geht es natürlich nicht. Dann, wenn ich den Hund übernommen habe, sollte ich dem Hund die Möglichkeit geben, sich in einer reizarmen Umgebung zu lösen. Und da hat meine Ausbilderin mir was Interessantes gesagt, so ein Leitsatz, und zwar Gassi stehen, nicht Gassi gehen. Und zwar, ja, auch sowas kann überwältigend sein, wenn du aufgeregt bist. Also manche haben natürlich eine nervöse Blase, aber wenn du so angespannt bist und so viel auf dich einprasselt, dann kannst du nicht pinkeln. Und deswegen, anstatt dem Hund dann mit dem 10 Minuten, 20 Minuten zu laufen und zu wundern, warum pinkelt der nicht, einfach mal stehen bleiben. Gerne ruhige Ecke, ne, natürlich nicht direkt an der Raststätte, hier, wo der Hund übergeben wurde zum Beispiel, falls es so eine Übergabe war. Aber geh mit dem ein paar Schritte in eine ruhige Ecke. Und dann bleib einfach stehen. Ne? Stell dich vernünftig hin, strahl Ruhe aus, so gut wie es geht, auch wenn du aufgeregt bist, dass dein Hund da ist, und gib dem Hund seine Zeit. Das kann eine Weile dauern, das kann 5, 6, 7 Minuten dauern, vielleicht auch länger, aber gib dem seine Zeit. Und vielleicht fängt er dann an, so langsam doch mal in die eine oder andere Ecke zu schnüffeln. Und dann vielleicht Jackpot, hebt das Bein oder kniet sich hin und strullt.
Ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, dieses Ruhe reinbringen. Für mich persönlich ist das Zusammenleben mit einem Hund wirklich nur dann erträglich, wenn ich zusammen auch mit dem Hund halt Ruhe haben kann. Und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, was ich so beobachte, ist halt irgendwie, dass viele diesen, nicht nur bei Tierschutzhunden, generell bei allen Hunden, so diesen innerlichen Drang haben, die Hunde auszulasten, mit den Hunden zu spielen, die Hunde zu hetzen, und aber was halt nicht beachtet wird, ist halt auch einfach mal, dass der Hund halt auch einfach mal Ruhe braucht. Und ich persönlich find's halt wirklich nicht schlimm. Klar, die Hunde brauchen ihre Gassigänge und 2 Stunden draußen sein und. Aber ich finde, man kann auch mal vor die Tür gehen und einfach mal mit dem Hund dastehen.
Ja,
damit also, der Hund einfach mal, ja.
Wir reden sowieso, ne, von dem ersten Tag. Also ich meine, das ist ein Thema super interessant, ne? Muss ich meinem Hund wirklich, muss der montags Agility, dienstags Fährtentraining, mittwochs Trickschule oder sowas? Ist zu viel, aber also gerade am Anfang echt nicht zu viel erwarten und ja, lass den Hund einfach mal Hund sein, lass den Hund ankommen und warte einfach, bis der sich gelöst hat, und dann geht's weiter. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, Ruhe reinbringen, so gut wie es geht. Wie gesagt, auch wenn du selbst aufgeregt bist, dass dein Hund da ist, aber ja. Genau. So, der Hund hat sich gelöst, hoffentlich. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber der nächste Schritt wäre nach Hause gehen, die Wohnung betreten oder das Haus betreten. Und da würde ich den Tipp geben, lass den Hund nicht vorrennen, sondern geht gemeinsam in die Wohnung. Am besten wirklich noch an der Leine, dass der Hund nicht überfordert ist, ne? Dass du das Tempo vorgeben kannst, und sonst rennt der vielleicht durch die Wohnung und schlittert auf dem Parkett, tut sich vielleicht noch weh, wirklich langsam den Hund an die Wohnung, also nicht gewöhnen, aber die Wohnung betreten. Und je nach Größe des Hauses oder der Wohnung muss der Hund an Tag 1, an dem Tag, an dem er ankommt, auch nicht alle Zimmer kennenlernen, alle Räume kennenlernen. Es reicht wirklich, wenn man dem Hund den Schlafplatz zeigt, seinen Fressplatz. Und dann kannst du nach und nach die anderen Räume auch noch zeigen. Okay, genau. Und wichtig ist halt für den Anfang einfach, dass der Hund klare Strukturen hat, weil das bei der Eingewöhnung hilft. Ne? Also langsam, Schritt für Schritt. Und das war auch dann eigentlich schon Tag 1. Sehr viel mehr sollte man auch nicht machen. Ne? Der Hund soll sich nochmal lösen, gemeinsam in die Wohnung, Schlafplatz, Fressplatz zeigen. Und dann kommt die erste Nacht. Und ja, zu der ersten Nacht ist nicht viel zu sagen, außer dass der Hund natürlich noch gestresst sein kann. Eventuell muss er nachts nochmal raus. Es kann auch hier und da mal ein Unfall passieren. Mit Unfall meine ich, ne, dass er sich in der Wohnung löst. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man die erste Nacht übersteht. Und überstehen klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber muss man gucken. Manchen Hunden kann es helfen, wenn man das Hundebett in die Nähe vom Bett legt, wo die Person, die Bezugsperson schläft. Es gibt aber auch Hunde, die anfangs erstmal Distanz brauchen und die suchen sich dann vielleicht eher im Nebenzimmer, im Wohnzimmer oder was weiß ich, ihren Platz. Deswegen kann es auch nicht schaden, mehrere Plätze für den Hund bereitzustellen. Und als nächsten Punkt würde ich noch ja, mit erwähnen, dass vielleicht Gegenstände entfernt werden sollen, die zerkaut werden könnten.
Das ist ein interessantes, das sieht man auch bei Hunden, ne? Dass die anfangen,
Sachen zu zerkauen.
Ne?
Stressabbau.
Stressabbau. Ja. Auch wieder ein kleiner Exkurs zum Thema Wilma, der Tierschutzhund aus Ungarn. Den haben wir halt aus Ungarn geholt und dann war der rund mehrere Wochen bei mir gewesen. Und ich konnte mir ein ziemlich genaues Bild von Wilma machen, was er halt so für Charaktereigenschaften hat und wie sie auf bestimmte Situationen reagiert. Und habe an Wilma halt auch trainiert. Das sieht man im Übrigen an dem YouTube-Video Tierschutzaktion Ungarn Teil 2. Wir trainierten Wilma. Kann man mal rüberschauen. Ja, und dann habe ich halt Wilma vermittelt. Das ist dann YouTube-Video Teil 3. Und kann man auch sehen. Und die haben wir dann, ich habe dann so nachgefragt, wie was ist los mit Wilma und wie verhält sie sich? Und die haben mir dann tatsächlich erzählt, wir haben ein kleines Problemchen und zwar knabbert sie alles und jeden an. Und das hat sie bei mir nicht gezeigt. Ne? Mhm. Und da ist jetzt so Fernprognose, wenn man sowas machen kann, würde ich auch sagen, ne, Umstellung irgendwie, ne? Und dann Stressabbau wäre jetzt also meine Fernprognose erstmal. Kann viele Ursachen haben,
ja.
Aber mit der...
Kann auch Langeweile sein. Ne? Langeweile. Ist sie zu lange alleine oder so, muss man auf Ursachensuche gehen. Aber
könnte ich bei denen ausschließen. Machen wirklich viel, sind sehr ambitioniert und sie verfällt dann in so ein Knabber dann halt einfach, ne? So, wenn der Erregungszustand halt hochkommt. Und ja, da ist meine Vermutung dann halt Stressabbau.
Möglich, ja. Also Ferndiagnose ist natürlich schwierig, aber gerade in der Anfangszeit Eingewöhnung an einen neuen Ort, und das ist nicht nur, wenn die ganz frisch aus Ungarn kommen oder aus dem Auslandstierschutz, sondern auch, wenn sie dann von der Pflegestelle sozusagen in die Endstelle kommen, ist ja auch nochmal eine große Umstellung und da kann es gut möglich sein. Also Hunde nutzen dieses Kauen einfach so als Stressabbau. Manchmal kauen die sich ja auch richtig in so eine Trance rein. Und ja, deswegen einfach für die ersten Nächte, bis man den Hund besser einschätzen kann, Sachen, die er zerkauen könnte, entfernen. Einmal, um den Hund zu schützen. Es könnte ja irgendwas sein, woran er sich verschlucken kann. Oder ist vielleicht auch nicht so ein guter Start in die neue Beziehung, wenn du deine Gucci-Tasche oder Louis Vuitton-Schuhe da stehen lässt. Ich glaube, es ist genau andersrum. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Mode nicht aus. Also da wirklich einfach aufpassen und die Sachen entfernen.
In der Anfangszeit, ne? Also
genau, es gibt Hunde, die knabbern, also ne, kauen dann auch noch lange Zeit an irgendwelchen Sachen rum. Aber also sollten sie eigentlich nicht aus Langeweile, also wenn sie nicht an ihr Spielzeug gehen, was man ihnen bereitstellt, sondern dann wirklich anfangen, Sachen durch die Gegend zu tragen und das Inventar zu zerkauen, dann spätestens würde ich auf Ursachensuche gehen und mir eine Hilfe, professionelle Hilfe in Form eines Hundetrainers holen.
Und würdest du dann irgendwann halt diese Kauspielzeuge wieder mit einführen, irgendwo ab einem gewissen Punkt, oder wäre das für dich jetzt erstmal?
Also ich finde es schwierig, da scheiden sich die Geister. Ja, ich generell bin kein großer Fan davon, Spielzeug sowieso rumliegen zu lassen. Ob das jetzt ein Kuscheltier ist oder ein Kauspielzeug oder irgendwas, sondern dass man...
Gerade bei Hunden, die dann sich so reinsteigern, ne? So genau. Arbeitshunde so, ne? Ja, das könnte auch so.
Ja. Würde ich nur gemeinsam also machen, ne? als Spiel oder so. Oder...
Außer wenn es ausgeglichen ist, oder? Oder würde generell bei jedem Hund?
Ich habe keine Ahnung von Kindern, aber ich denke mir das immer so, wenn einem Kind alle Spielzeuge jeden Tag zur Verfügung stehen, dann wird es irgendwann langweilig. Aber wenn man irgendwie so ab und zu mal was wegpackt, dann wird es interessanter. Wenn man es dann mal wieder auspackt, dann ist das spannend. Oh, das ist die Barbie, die ich ganz lange nicht hatte. Ja. Und bei Hunden ist es ähnlich. Ja. Also Kevin hat ein
Kuschelschwein, das ist immer da.
Kevin, ich muss immer noch jedes Mal über diesen ich Namen
auch.
Lachen.
Ich auch. Inzwischen habe ich aber das nötige Selbstbewusstsein, um ihn in Marzahn vom Spielplatz zu rufen. Nein, und das nutzt er aber nur, wenn ich mit ihm spiele. Aber wenn ich dann mal die Kiste im Flur hole, an die er nicht rankommt und seine ganzen Spielzeuge da mal wieder zur Verfügung stehen, flippt er aus und manchmal, also im Positiven, und das macht dann richtig Spaß, ihm dabei zuzusehen, so oh, Schlaraffenland und ja. So. Und
ja. Nee, ich handle das auch ähnlich, genau.
Genau, und ja, also damit wäre eigentlich Tag 1 und Nacht 1 erfolgreich absolviert, beziehungsweise das sind so die Sachen, die mir spontan einfallen. Mhm. Dann folgen die ersten Wochen. Die sind nicht weniger spannend, im Gegenteil. Da sieht man dann so langsam, wie sich der Hund entwickelt und in welche Richtung das geht. Und auch da gibt es so ein paar Punkte, die man beachten sollte. Und zwar würde ich einfach mal einsteigen mit den Rückzugsmöglichkeiten. Mhm. Ein Hund sollte in seinem neuen Zuhause diverse Rückzugsmöglichkeiten haben. Das heißt, er bekommt einen festen Platz mit seinem Bett. Ist egal, ob das jetzt ein Bett oder eine Matte oder eine Decke oder eine Box mit Decke und offener Tür ist. Aber dass der Hund eine Möglichkeit hat, sich, wenn es ihm zu viel wird, aus der Situation zu entziehen und da Ruhe zu haben. Es sollte ein ruhiger Platz sein, nicht alles einsehbar. Und das heißt jetzt nichts damit zu tun, dass der Hund vielleicht Kontrollverhalten zeigen könnte, sondern einfach nur, um dem Hund ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Nicht alles beobachten zu müssen und zur Ruhe zu kommen. Gegebenenfalls mehrere Plätze in verschiedenen Räumen, vielleicht eins im Schlafzimmer und eins im Wohnzimmer, aber auch nicht zu viele. Und dann, ja, der nächste Punkt ist von einem Trainer, der in der Hundeszene immer gerne ein bisschen kontrovers beachtet wird oder beäugt wird, zu Recht auch, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber eine Regel hat er, die ich wirklich prima finde.
Das ist zufälligerweise ein amerikanischer Hundetrainer?
Ganz genau.
Okay.
Dabei belassen wir es. Nein, und auf diesem Platz, auf diesem festen Platz, sollte der Hund nicht angesprochen, nicht angefasst und nicht angeguckt werden. Der soll da wirklich das Gefühl haben, wenn ich da bin, kann ich komplett raus. Und wichtig ist auch, wenn man Besuch hat, dass die instruiert werden, dass die Bescheid wissen. Leute, wenn der Hund sich dahin zurückzieht, dann lasst ihr den bitte in Ruhe.
Weil genau da halt auch die Kommunikation startet. Also wenn wir mit diesen Hunden interagieren, wenn wir dem Hund, ich sag's jetzt mal, einen Befehl oder ein Kommando geben, ne, das ist ja ein schwieriges Wort zur Zeit, das wird ja auch kontrovers diskutiert, ob man Hunden Kommandos geben soll. Aber sobald wir halt interagieren mit den Hunden, schauen wir die Hunde halt zuerst an. Das ist immer der Eingang zur Kommunikation und deswegen ist es bei manchen Hunden halt zu beobachten, kann man das bei manchen Hunden halt beobachten, dass die halt auch nicht zur Ruhe kommen, nur weil wir sie halt angucken.
Gerade Arbeitsrassen, ja.
Arbeitsrassen, also die sind dann in einer Erwartung, ja, die sind dann in einer Erwartungshaltung, dann stehen sie vielleicht auf, dann hecheln sie dich an, dann fangen wir wieder an zu sagen, ach, was ist denn los, mein Süßer, nun leg dich doch mal dahin.
Und dann wird es noch schlimmer, genau. Noch schlimmer. Ja, ja.
Ja, also dieses, was auch da zu diesem Thema hinzuzufügen ist, also ich persönlich habe das ja, ich komme ja ein bisschen aus der Arbeitshund-Ecke so und ich musste dann meine Schäferhündin so passiv beobachten, wenn ich dann halt, ne, also wenn ich sie halt angeguckt habe, dann war sie auch in einer Erwartungshaltung und ich habe halt so getan, als wenn ich irgendwas mache und aus dem Augenwinkel sie halt beobachtet, sodass sie denkt, sie ist halt unbeobachtet, weil ich sie halt einfach nicht in diesem Moment halt gerade aufhetzen wollte, wo sie gerade entspannt im Bett liegt.
Ja.
Ja.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Als nächstes ist eigentlich ein Punkt, der schnell abgehakt ist oder also schnell zusammengefasst ist, Vertrauen aufbauen. Und es klingt so einfach, so Checkliste, Vertrauen aufbauen, Häkchen hinter. Das dauert natürlich lange, aber gerade in der Anfangszeit ist es wichtig, den Hund nicht zu bedrängen. Wenn der Hund Nähe möchte, dann sucht er sich die selbst. Das heißt, nicht versuchen zu locken, auch wenn es schwerfällt. Man freut sich, dass der Hund da ist, man möchte ihn gerne streicheln, aber nicht bedrängen, nicht auf den Hund zugehen, wenn er es nicht möchte. Auch nicht mit Futter locken, sondern Zeit geben. Und in der Regel tauen die meisten Hunde relativ schnell auf und suchen sich die Nähe dann selbst. Genau. Der nächste Punkt ist ein bisschen größer, das wäre Routinen und Rituale. Und zwar ist es wichtig, dem Hund einen mehr oder weniger festen Tagesablauf zu bieten, also mit Fressen und Gassi gehen und neue Aktivitäten wirklich nur Schritt und Schritt oder Schritt für Schritt dazufügen. Und da gehört für mich ganz wichtig dazu in der Anfangszeit kurze Spaziergänge mehrmals am Tag. Das heißt, anstatt dass ich meinen Hund jetzt an Tag 2 anderthalb Stunden übers Feld scheuche oder mit dem Hund rausgehe, sollte ich lieber 5, 6, vielleicht sogar 7 mal 10, 15 Minuten rausgehen, um Block oder langsam die Umgebung kennenlernen. Der Hund bekommt so nach und nach Sicherheit, kann die Eindrücke verarbeiten, erinnert sich, ne, dann die Umgebung wird bekannt und ja, kann so besser, also die Außenreize können ihn dann nicht so schnell überfordern.
Es wird halt viel halt auch, ne, also gerade am Anfang macht es natürlich extrem viel Spaß, mit dem Neuankömmling zu interagieren, zu kooperieren, mit dem zu spielen, mit dem rauszugehen. Ne. Man will dann am besten irgendwie alles und zwar jetzt gleich sofort. Und dieses draußen halt auch so frei rumrennen lassen, mit anderen Hunden spielen, auch wenn wir beobachten, dass der Hund dabei vielleicht Spaß hat, ist es trotz alledem Stress, auch wenn es positiver Stress ist, aber wir fügen künstlich erstmal wieder Stress in die Situation rein, Stresshormone werden ausgeschüttet und
Die gilt es eigentlich abzubauen
und dieser Hormoncocktail, der da ausgeschüttet wird, der braucht halt tatsächlich mehrere Tage, bis er aus dem Körper halt wieder...
Genau. Ja, und wie gesagt, ne, stimme ich dir zu, man möchte recht viel, man stellt sich, also man hat so ein Bild im Kopf, was möchte ich mit meinem Hund machen und das möchte man am liebsten sofort umsetzen, aber gerade das ist halt wichtig, dass das nicht passiert und deswegen, wie gesagt, kurze Spaziergänge mehrmals am Tag ist auch gut für die Stressblase sozusagen, mehrmals am Tag rausgehen, Hund muss sich dann mehrmals lösen, später reicht dann irgendwann 3, 4 Mal am Tag oder so.
Was jetzt nicht heißt, dass der Hund jetzt niemals wieder spielen darf oder so.
Gottes Willen, nein.
Das ist jetzt wirklich nur in der Anfangs...
Richtig, darum geht es ja, die ersten Tage und Wochen. Genau. Und dann einfach schauen. Ihr merkt ja, wenn der Hund, oder solltet merken, wenn der Hund selbstsicherer wird. Und dann kann man wirklich Stück für Stück die Dauer der Spaziergänge erhöhen. Und die Frequenz, wie oft man rausgeht, verringern, bis man dann irgendwann beim normalen Tagesablauf angekommen ist.
Hättest du Futterrituale oder nicht Rituale, hättest du zeitliche Futterroutinen oder mit deinem Neuankömmling oder?
Nee, also an Tag 1, als er angekommen ist, stand Futter da. Das habe ich ihm zugänglich hingestellt, ob er nach der Fahrt Hunger hat. Manche Hunde nehmen es an, manche nicht. Er hat sofort angenommen. Und ich glaube, das ist auch so ein generelles Hundethema. Da scheiden sich die Geister. Wie oft sollte der Hund am Tag essen und zu welchen Uhrzeiten? Wölfe haben sich ja auch nicht die Uhr gestellt, aber bla bla, diesen Vergleich mit Wölfen finde ich immer ein bisschen blöd.
Und mit Kindern auch.
Genau, richtig. Nee, ich habe feste Uhrzeiten einfach, weil ich einen relativ strukturierten Tagesablauf habe. Und bei meinem Hund ist es schon so, also wenn ich 5 nach 6 füttere, dann meldet er sich schon und hat die Nummer vom Tierschutz gewählt, weil ich könnte ihn ja verhungern lassen. Ja. Aber das kann jeder halten, wie er will.
Ich denke, das ist auch wirklich wichtig. Das ist halt so, gerade diese routinierte Futtergabe, ne? Das ist halt so ein Thema, wo sich die Meinungen extrem scheiden. Und
was meinst du denn mit routinierter Futtergabe? Also Uhrzeit zeitlich, oder Ritual oder zeitlich?
Okay. Ja, genau, zeitlich festgelegt. Morgens früh um 6:30 muss es halt so und so viel Gramm geben und dann 3, 5 Minuten nach 1, dann mittags so und so viel. Also, ne? Ich glaube, da diskutieren halt so viele über dieses Thema, weil halt tatsächlich jeder Hund unterschiedlich ist, jeder macht unterschiedliche Erfahrungen und wenn man das so betrachtet, muss man für sich halt, denke ich, einfach sagen, ich mach's abhängig vom Hund. Also es gibt ja halt einfach Hunde, da hast du wirklich, wie gesagt, rund um die Uhr halt Futter im Napf drin und der Hund...
Ginge bei mir gar nicht.
Ja.
Ja.
Kevin frisst gleich alles.
Ich könnte auch keine Katze haben, wo das Futter der den ganzen Kevin. Tag das, ja, da würde das sofort, ja.
Ja, und die bedienen sich dann halt Stück für Stück immer mal, wenn sie ein bisschen Appetit haben und dann gibt's halt wieder die anderen Kandidaten, die mit Vollkaracho und einem dreifachen Salter da in diesen Napf drin.
Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ich habe einen Hund im Dogwalken und der bekommt Trockenfutter, der ist sehr mäkelig und der frisst sein Futter nie auf. Das steht dann den ganzen Tag da und er bedient sich immer so mit 2-3 Stückchen, wenn er Hunger hat. Und beim ersten Abholen war vereinbart mit der Besitzerin, dass ich meinen Hund mitbringe, also in die Wohnung mit reinnehme. Mache ich normalerweise nicht, aber einfach damit der Hund sich an meinen Hund erinnert und so weiter und so fort. Also es war halt mit ihr abgesprochen und ich denke halt an nichts, mach die Tür auf und der Kevin prescht sofort zum Napf von Murphy und putzt das Ding leer. Hab ich 1000 Mal entschuldigt, ja. War nicht schlimm. Murphy fand es auch nicht schlimm.
Murphy und Kevin.
Ja, Murphy und Kevin. Und es war auch, also die beiden verstehen sich super, das ist ein gut eingespieltes Team, aber ist natürlich so im Nachhinein eine dumme Situation, ja. Was, wenn der andere Hund Ressourcen verteidigt und sein Futter aggressiv verteidigt hätte. Dumm von mir, aber in dem Fall war es wirklich einfach nur lustig. Also mein Hund der hat da einen sechsten Sinn.
Ja.
Und zack, bumm, der scannt es. Ja, das ist so ein, also irgendwie... Ja, mit Laserbrille oder was weiß ich, kann der da durchsehen, scannt sofort und weiß, wo das Futter steht und zack, ohne auch nur...
Der Kevin.
Und der Murphy hat sich so gefreut, Kevin zu sehen und Kevin, verpiss dich.
Ja.
Ich muss zum Futti.
Ehrlich?
Genau.
Okay.
Ja. Gut. Nee, also kann jeder halten, wie er will. Manche Hunde haben auch Krankheiten, ne? Also Bauchspeicheldrüse, da sollte man mehrmals am Tag kleine Portionen mit wenig Fett füttern. Und manche sagen, ich fütter nur einmal am Tag. Ja, ich denke, ist so eine Mischung aus, was funktioniert für dich und was funktioniert für den Hund. Für mich ist einfach, weil mein Tagesablauf routiniert ist, dass mein Hund zu relativ festen Zeiten, also morgens zwischen 7 und 9 und abends zwischen 5 und 6 oder so. Also abends meldet er sich dann schon so. Hm?
Ja.
Genau.
Ja.
Ein anderer ganz wichtiger Punkt, wenn der Hund angekommen ist, doppelt sichern. Nicht nur bei der Übergabe, sondern auch wirklich die ersten Tage bis Wochen nach der Ankunft. Und da empfehle ich wirklich immer ein gut sitzendes Sicherheitsgeschirr. Das sind, also auch wenn man sich später entscheidet, den Hund an der Leine am Halsband zu führen, für die Anfangszeit würde ich wirklich ein ausbruchssicheres Sicherheitsgeschirr investieren. Kann immer unvorhersehbare Schreckmomente geben, selbst auf dem Land. Also es ist gar nicht immer nur die große Stadt, die verteufelt werden muss, sondern auch auf dem Land kann es sowas geben. Und so ein Sicherheitsgeschirr hat 3 Gurte. Dann sind 2 am Bauch anstatt nur 1 und die sind relativ ausbruchssicher. Dann auch, egal was euer Bauchgefühl sagt, den Hund nicht ableinen. Also für den Anfang, bis ihr ein Gefühl für den Hund bekommt. Manchmal dauert es eine Woche, bis man so sagt, okay, wir probieren es mal. Bei manchen geht es gar nicht. Da muss man, ja, also... gucken, dass man das wirklich in den ersten Tagen bis Wochen einfach nicht macht, bis man wirklich den Hund besser kennenlernt. Und empfohlen wird auch immer eine doppelte Sicherung. Das ist die eigentlich immer so um die Silvesterzeit für alle Hunde empfohlen wird. Aber doppelte Sicherung sind 2 Leinen. Die eine ist am Geschirr des Hundes befestigt und am Bauchgurt vom Menschen. Oder man bindet sich das irgendwie um Bauch, die Leine. Man muss nicht extra einen Bauchgurt haben. Und die 2. Leine ist am Halsband und wird in der Hand gehalten. Es gibt so eine doppelte Sicherheit. Und das ist dann wirklich fast komplett ausbruchssicher einfach. Um noch so einen Notgriff zu haben, falls doch was passiert.
Ja, man sieht das oft, ne? Viele Hunde, die halt wirklich, wenn man da in den gängigen Hundegruppen da irgendwie im Internet da irgendwie unterwegs ist und sich mal so die Geschichten durchliest, sieht man, dass entlaufene Hunde häufig frische Tierschutzhunde sind, ne? Also,
sehr oft, ja, leider.
Genau.
Entweder also so die beliebtesten, in Anführungsstrichen, Schlagzeilen sind dann immer die Frische aus dem Tierschutz oder zur Silvesterzeit.
Ja, ja.
Zu leichtsinnig gewesen, zack, Böller, Hund ist weg.
Ja.
Und das ist sehr traumatisch, wenn nicht sogar tödlich für den Hund, wenn die in Panik wegrennen und vor ein Auto rennen oder sich irgendwie schwer verletzen. Das ist also Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also lieber die Zeit investieren, wie lange es auch immer am Anfang braucht, als dann womöglich einen entlaufenen oder sogar toten Hund zu haben. Und auch wichtig, falls ihr einen Garten habt, ist der Zaun sicher, ne? Ist der hoch genug? Manche Rassen, so gerade so die Windhunde, die können ganz schön hoch springen, das glaubt man gar nicht. Und ist der ausbruchssicher, hat er irgendwelche Löcher? Und ich würde am Anfang wirklich auch den Hund im Garten an der Leine halten, einfach auch wegen den Eindrücken. Genau, so ein eingezäunter Garten ist nicht alles. Auch der muss ausbruchssicher sein. Genau, der nächste Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger.
Sehr wichtiger Punkt, ja.
Also sind eigentlich alle wichtig, aber dann machen wir Besuch vermeiden.
Ja.
Alles klar, schieß los.
Wenn man sich einen Hund, wenn ich in einem Bekanntenkreis sehe, dass sich Familien oder Personen halt einen Hund zulegen, ist es halt häufig zu beobachten, dass diese natürlich mit vollem Stolz jetzt den neuen Barco oder Bello oder Kevin oder wie sie halt heißen, natürlich präsentieren möchten. Und dann muss natürlich die Mutter kommen und die Großmutter und die Großcousine dritten Grades. Und die müssen jetzt auf jeden Fall alle eine ganz große Hundeparty schmeißen. Und der ist ja so süß und der ist ja so toll und was er schon für Tricks kann. Und das ist ein ganz lieber. Ich persönlich würde, da sind wir eigentlich wieder beim Thema Ruhe, aber wir fügen dieses Besuchsthema hier extra an, weil wir denken halt einfach, das ist ja nochmal halt als wichtigen Punkt halt anzusprechen, weil das Stress ist wieder, extremer Stress ist für den Hund.
Je nach Hund, ne? Aber auf jeden Fall, je nachdem, wie groß die Familie ist, sollte der Hund wirklich erstmal die Möglichkeit haben, alle Personen im Haushalt kennenzulernen, bevor jetzt extern noch jemand dazukommt. Das ist halt einfach Punkt Vertrauen fassen. Bei manchen Hunden geht es sehr schnell, aber manche haben dann irgendwie, bauen schneller eine Beziehung zur Frau auf und brauchen dann noch zum Beispiel sehr lange beim Partner. Und wenn dann noch Besuch in der Zeit kommt, ist manchmal schwierig. Also da würde ich langsam machen. Und wenn der Hund sich so ein bisschen, also wenn das Zuhause für den Hund wirklich ein Zuhause geworden ist oder er sich wohlfühlt und wirklich leichter und entspannter durch die Wohnung geht, dann kann man so langsam anfangen, vielleicht ein oder zwei Personen mal kommen zu lassen. Nur aber, Körpersprache. Genau, der war mir ganz wichtig. Und zwar sollte man seinen Hund lesen lernen. Und da gibt es in fast jeder größeren Stadt bieten Hundeschulen speziell Kurse dafür an. Es gibt aber auch ganz tolle Bücher darüber, Fachbücher, wie man lernen kann, den Hund zu lesen oder Internetartikel. Da gibt es mal gute, mal schlechte, aber so prinzipiell. Was für Signale kann mir der Hund denn zeigen? Es ist wichtig, auf Beschwichtigungssignale, also auf beschwichtigendes Verhalten zu achten oder Meideverhalten. Beispiele wären jetzt zum Beispiel, wie ist die Rutenstellung? Hat der Hund, also legt der Hund die Ohren an? Ist der Kopf abgewandt? Wo ist der Körperschwerpunkt? Ist das eine geduckte Haltung? Solche Sachen einfach lesen zu lernen.
Über die Nase lecken, ne?
Genau, richtig, zum Beispiel. Also das heißt, ich muss mir bewusst sein, wie ich mich bewege, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf das Körbchen meines Hundes zubewege und der Hund ist drinnen und er legt die Ohren an und wendet den Blick ab, dann bin ich vielleicht zu frontal drauf zugegangen und muss nicht heißen, dass es immer so ist. Ne? Kann sein, dass in ein paar Monaten ist das völlig normal, wenn ich mich durch die Wohnung bewege, aber am Anfang sollte man solche Signale wirklich stark drauf achten und auch ernst nehmen und da einfach gucken, welche Situation war jetzt irgendwie blöd für meinen Hund, dass ich dann weiß, jetzt gebe ich ihm wieder ein bisschen mehr Raum.
Genau. Wir wollen damit natürlich nicht sagen, dass die Hunde das komplette Leben lang jetzt in Watte eingepackt werden sollten. Aber gerade in der Anfangszeit ist es wichtig, negative Verknüpfungen zu vermeiden, weil je mehr negative Verknüpfungen entstehen und je mehr negative durch unser Fehlverhalten, sage ich jetzt mal, oder wir halt einfach bestimmte Körpersprache nicht deuten können und das ignorieren und der Hund damit vielleicht was fehlverknüpft, je länger dauert halt die Eingewöhnungsphase oder beziehungsweise, ja. Ne, also
es kann auch nach hinten losgehen, ja. Zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen, sagen wir mal, der Hund zeigt beschwichtigendes Verhalten, Meideverhalten und wir nehmen ihn nicht ernst und machen weiter und dann fängt er irgendwann an, Drohgebärden zu zeigen. Ne? Also er findet keinen Rückzugsort, wird immer bedrängt und jetzt fängt der Hund an zu knurren oder die Zähne zu zeigen. Wichtig ist, dass auch das ernst genommen wird. Ne? Also viele nehmen das persönlich. Das ist ganz wichtig, dass man das abstellt. Prima, der Hund kommuniziert. Toll, er zeigt dir das, was gerade nicht gut ist. Sowas sollte ernst genommen werden. Und ganz wichtig, auch nicht abtrainiert werden oder unterbunden werden. Weil wenn der Hund jetzt in einer unangenehmen Situation ist und wir dem Hund aber wirklich verbieten, das zu zeigen, dann und er wieder in so eine unangenehme Situation kommt und weiß, ich darf jetzt aber nicht knurren, dann kann es sein, dass der eben zum nächst schlimmen Verhalten überspringt und dann schnappt.
Also dieses zwanghafte Unterdrücken, ne, des Fehlverhaltens vom Hund, das muss halt vermieden werden. Trotz alledem kann man ja in einem professionelles...
Es ist ja nicht mal ein Fehlverhalten, ne? Also es ist für uns blöd, wenn der Hund, also ne, ich kann es verstehen, dass man sich da ein bisschen angegriffen fühlt.
Falsch ausgedrückt von mir. Ja.
Genau, ich weiß, was du meinst, ja. Nee, aber es ist ja kein Fehlverhalten, es ist natürliche Kommunikation, aber ja. Wenn das eben unterdrückt wird, was wir vielleicht als unangenehm empfinden, ich habe dich doch gerettet, mein eigener Hund knurrt mich jetzt an, was soll das denn? Nee, lass das den machen und geh einen Schritt zurück. Und also, wie gesagt, am besten setzt man schon einen Punkt früher ein, das Meideverhalten. Aber es kann halt sein, wenn man das ignoriert, dann zeigt der Drohverhalten. Und wenn das dann auch noch unterbunden wird, ganz große Klasse.
Aber trotz alledem kann man sich professionelle Hilfe dann holen und dann lernen, wie man mit so einer Situation umgeht oder beziehungsweise, ja, wie man da gemeinsam wieder zueinander findet, oder?
Und das war die perfekte Überleitung.
Zum?
Nächsten Punkt, sehr genau. Gut. Das wäre mir nämlich auch ganz wichtig. Wenn ihr Hilfe braucht, dann wartet nicht zu lange, um euch Unterstützung zu holen. Eben bei solchen Problematiken, ne, im Trainingsbereich, aber auch generell, was die Gesundheit angeht. Wenn Probleme auftreten mit dem Hund oder bestimmte Problematiken über einen längeren Zeitraum nicht verschwinden, dann holt euch professionelle Hilfe. Zum Beispiel, nehmen wir an, ihr habt einen erwachsenen Hund, und der ist jetzt auch nach 3 oder 4 Wochen noch nicht stubenrein, dann würde es sich empfehlen, mal zum Arzt zu gehen, um zu gucken, ist der wirklich gesund? Hat der vielleicht eine Blasenentzündung, die nicht abheilen will? Oder stimmt sonst was mit ihm nicht? Das wäre dann eine professionelle Hilfe in Form eines Tierarztes. Oder wenn es dann darum geht, viele Leute können sich Urlaub nehmen, wenn der neue Hund einzieht, aber irgendwann muss man wieder zur Arbeit und dann muss man schauen, welche Lösung findet man für den Hund, dass man das alleine bleiben vernünftig trainiert und nicht so ad hoc und mehr schlecht als recht, sondern wenn man nicht weiß, wie es geht, dass man sich da wirklich professionelle Hilfe holt, damit der Hund auch entspannt alleine bleiben kann. Und der nächste Punkt, da spielen halt gerade diese beschwichtigenden oder Drohverhalten oder Meideverhalten mit rein. Wenn der Hund jetzt zum Beispiel anfängt, ja, Unbehagen zu zeigen und vielleicht dann schnappt, weil man ihnen nicht in Ruhe lässt oder anfängt, Ressourcen zu verteidigen. Und das kann alles sein. Das könnte sein Futter sein, sein Bett, das könnte Spielzeug sein oder vielleicht sogar sein vermeintlicher Platz auf dem Sofa oder sogar eine Person. Wenn er dann anfängt, na eben Ressourcen zu verteidigen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, holt euch einen Trainer. Also macht da nicht irgendwie unbewusst oder mit mal im Internet gegoogelt oder so, wie man eine ressourcenbedingte Aggression trainiert, in Eigenregie, sondern holt euch wirklich professionelle Hilfe.
Ich glaube, ich habe es in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, schon mal erzählt. Ich kenne eine Familie, die sich die haben sich als Familie gemeinsam halt entschieden, einen Tierschutzhund zu holen und haben sich ab dem Zeitpunkt, wo sie nur über die Situation nachgedacht haben, professionelle Hilfe geholt, haben zusammen mit dem...
Das war in der letzten, genau, der weiß letzten. Ich noch. Ja, super. Super.
Genau, und zusammen mit dem Hundetrainer oder dem Berater quasi da die Wünsche und die Bedingungen quasi offengelegt und dann haben die halt gemeinsam den passenden Hund gefunden. Ja. Der Berater war von Tag 1 einfach mit dabei, der konnte die Entwicklung mit beobachten und schlussendlich ist es eine super Eingliederung geworden, ja. Und eine super Zusammenführung auch durch den Berater, ja. Natürlich und das, ich, wenn man sich einen Hund zulegt, müssen irgendwo halt auch finanzielle Mittel da sein. Und ich finde, da kann man, da ist das Geld gut angelegt.
Wollte ich gerade sagen, ja. an der Ecke sollte man dann wirklich nicht sparen. Ja. Ich meine, heißt jetzt nicht, dass das jeder machen muss, aber finde ich gut, wenn man sagt, okay, wir hätten wirklich gerne einen Hund, wir haben aber noch so ein paar Fragen, die offen sind und wir möchten da wirklich professionelle Hilfe. Prima, von Anfang an, super. Cool. Genau. Und letzter Punkt, der mir jetzt einfällt, ne, vielleicht habt ihr da auch noch was zu ergänzen, wäre, in der Anfangszeit sollten unnötige Besuche oder Aktivitäten vermieden werden. Und damit meine ich jetzt nicht Besuche von Fremden, sondern oder von Familienmitgliedern, sondern der Hund muss nicht in der ersten Woche zum Hundefriseur, der muss auch nicht in die Hundeschule, der Hund muss erstmal ankommen. Beim Tierarzt scheiden sich die Geister, weil auch Tierarzt ist natürlich eine Stresssituation, aber es empfiehlt sich trotzdem, nach der Ankunft des Hundes relativ zeitnah zum Tierarzt zu gehen, einfach um zu gucken, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, um zu gucken, ob der Hund auch wirklich gesund ist, ob der die Fahrt gut überstanden hat, und einfach so das Gesamtbild, dass sich der Tierarzt mal die Schleimhäute anguckt, die Zähne, die Augen, den Gesamtzustand, ne, beurteilen kann. Und der Tierarzt kann euch dann auch beraten. Ich hatte ja im letzten Podcast schon erwähnt, gerade so bei den Mittelmeerkrankheiten, die Hunde werden bei Ausreise getestet und sollten dann etwa 6 bis 12 Monate nach der Ankunft in Deutschland nochmal getestet werden wegen der Inkubationszeit. Und je nachdem, wo der herkommt, welche Krankheiten da vorherrschen, kann euch euer Tierarzt am besten beraten, was wann getestet werden sollte nochmal. Und diesen initialen Tierarztbesuch nach Ankunft des Hundes würde ich so ja in der ersten Woche irgendwann ansetzen. Nicht gleich an Tag 2 oder 3, aber auch nicht zu lange warten.
Schön. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende angelangt. Wir haben hier unsere wichtigsten Themen und Punkte auf jeden Fall angesprochen. Wie gesagt, wir sind immer für Meinungen, Änderungen oder Verbesserungsvorschläge offen auf info@internationaldogrescueteam.de. Könnt ihr uns per E-Mail kontaktieren oder ihr besucht unsere Internetseite www.internationaldogrescueteam.de oder unsere Instagram-Seite oder unseren YouTube-Account. Auf irgendeine Art und Weise wird man uns erreichen können.
Wollte gerade sagen, auf jeden Fall.
Und ich übergebe dir das Schlusswort.
Alles klar. Genau, also wie Karl schon am Anfang gesagt hat, es gibt keine Universalformel und hundertprozentig kann man sich nicht auf alles einstellen und vorbereiten, aber das sind gerade so ein paar wichtige Punkte, die die größten Stolpersteine abdecken. Letztendlich wird viel improvisiert, viel auch gelernt, also als Hundehalter lernt man viel und man probiert auch so ein paar Sachen aus, aber keine Experimente, lasst es. Damit meine ich, der Hund muss nicht zu früh Tricks lernen oder Sitzplatz bleib oder so. Das macht man dann, wenn der Hund angekommen ist, oder so Sachen wie Futternapf wegnehmen oder erst auf Freigabe ans Futter ranlassen. Das gehört nicht in die Anfangszeit. Irgendwann schon, vor allem wenn ein Problem draus werden könnte, aber unterlasst solche Experimente. Und ansonsten finde ich es einfach wichtig, dem Hund Orientierung zu geben, Sicherheit und Halt zu vermitteln. Und je schneller der Hund das Zuhause als Rückzugsort annimmt, desto besser und adäquater kann er eben alle Eindrücke verarbeiten und fühlt sich dann wohl und kommt gut an.
Schön.
Juti,
wir bedanken uns fürs Zuhören.
Und wünschen euch einen schönen Tag.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.